offene Zeit, wie lange die dann immer noch ist, sozusagen unter Einbeziehung aller Beiträge die Möglichkeit zu diskutieren. Da gibt es, hoffe ich, keinen Widerspruch. Das macht sehr viel Sinn, weil auch die zeitlichen Rahmen der Franzmusser so gegen 17 Uhr dann auch weg. Wir sind ja jetzt ein bisschen in Verzug. Ja, Franz, und keine lange Vorrede. Franz, gib dir einen.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal vielleicht ein paar Takte zu meiner Person und zu unserer Gewerkschaft, der IG Medien. Ich habe also in den 50er Jahren einen Beruf im sogenannten grafischen Gewerbe erlernt. Ich bin Klischee-Etzer gewesen oder habe den Beruf erlernt. Gewesen deshalb, weil es den Beruf längst nicht mehr gibt. Die Modernisierung und die Wandlungen vom grafischen Gewerbe zur Druckindustrie haben bekanntlich vieles verändert. Ich bin während meiner Lehrzeit Mitglied in einer kleinen separatistischen Gewerkschaft geworden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Namen schon mal gehört hat. Deutscher Senefelder Bund. Alois Senefelder, der Erfinder des Steindrucks, war der Namensgeber. Diese kleine Gewerkschaft hat sich im Jahre 1952 abgespaltet von der damaligen IG Druck und Papier. Und in dieser kleinen Gewerkschaft versammelten sich die Reproduktionsleute und die Flachdrucker und verwandte Berufe, weil sie sich in der großen IG Druck und Papier durch die Dominanz der Maschinensetzer benachteiligt fühlten. Wir wollten aber auch einen eigenständigen politischen Weg gehen und damals zu meinen Ziehvätern gehörten Kollegen aus dem Umfeld von Victor Agatz, weiß nicht, ob der Name dem einen oder anderen noch was sagt, dem damaligen Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften in Düsseldorf. Victor Agatz, später aus der Gewerkschaft ausgeschlossen, verurteilt, wegen angeblicher zu enger Verbindungen, sage ich mal, mit der DDR. Da habe ich das Gehen gelernt, bin politisch so mit Marxisten sehr häufig über Jahre zusammen gewesen. Heinz Otto Dracker, das war ein enger Mitarbeiter von Agatz, der hat mich an die Hand genommen und mich so ein Stück geführt. 1965 ist dann diese kleine Gewerkschaft in den Schoß der Mutter Druck und Papier zurückgegangen, weil sich viele Mitglieder wieder aus Enttäuschung darüber, dass wir auch nicht mehr bewegen konnten als die größere Gewerkschaft, abgewendet hatten und es vielen Kollegen sinnvoll erschien, jetzt doch wieder gemeinsam an einen Strang zu ziehen und gemeinsam Politik zu machen. Ich bin dann 1971 als Sekretär des Landesbezirks Nordrhein-Westfalen bei der damaligen IG Druck und Papier eingestellt worden und 1980 zum Vorsitzenden gewählt worden. Da bin ich nun heute noch, damals zunächst in der IG Druck und Papier, seit 1989 in der IG Medien. Werdet ihr sagen, naja, wieder einer von diesen alten Gewerkschaftshecken, kennen wir schon. Aber ob das so ist, mögt ihr dann nach meinen Ausführungen selber beurteilen oder Ansätze finden, um nachzufragen. Für mich bedeutet die Gewerkschaftsorganisation zunächst einmal Mittel zum Zweck. Das heißt, zum Zwecke der möglichst gemeinsamen Interessenvertretung in bestimmten Branchen, Berufen, gesellschaftlichen Bereichen, Gleichgesinnter oder solcher, wie es sein könnte. Also Menschen zusammenzubringen, sie zu informieren, Kommunikation zu organisieren und konkret den Schutzgedanken, die meisten motiviert, überhaupt in eine Gewerkschaft zu gehen, den also konkret aufzugreifen und in praktische Politik umzusetzen. Für mich sind Gewerkschaften oder müssen Gewerkschaften politische Organisationen sein, wobei man sicherlich kritisch hinterfragen muss, ob sie das immer waren und ob sie das heute sind. In diesen Zeiten, wo Gewerkschaften viele Mitglieder verlieren, schwelgen manche Kolleginnen und Kollegen in früheren Zeiten. Nur meine Behauptung ist, Gewerkschaften in Deutschland waren auch in den 50er und 60er Jahren nicht wesentlich politischer, als sie heute sind. Die Erfolge, die oft zitiert werden, konzentrierten sich ganz wesentlich auf materielle Fortschritte. Lohnerhöhungen, mehr Urlaub, Einführung von Urlaubsgeld, Arbeitszeitverkürzung, Jahresleistung. Aber wirklich politisch etwas bewegt, haben wir vielleicht bei ganz konkreten Anlässen in ganz bestimmten Situationen. Ich habe eben beim Mittagessen erzählt, dass mir sehr in Erinnerung geblieben ist die Enttäuschung, die sich bei mir im Kampf gegen die damaligen Notstandsgesetze in den 60er Jahren festgesetzt hat. Ich kann mich erinnern, dass wir damals als IG Druckenpapier in Köln die einzige Gewerkschaft waren, die zu einer großen Protestkundgebung aufgerufen hat. Weder der DGB noch die große IG Metall hatten das geplant. Ich weiß nicht, woran es lag. Es saßen ja auch damals schon sehr viele Gewerkschafter in den Parlamenten, auch im Bundestag, haben für die Notstandsgesetze gestimmt. Und wir hätten auf dem Automarkt in Köln wahrscheinlich mit einer ganz kleinen, versprengten Gruppe alleine gestanden, wenn nicht plötzlich zu unserer Überraschung einige tausend Studenten im Ho Chi Minh-Galopp auf den Automarkt geeilt wären und uns da in unserem Protest sehr lautstark und eindrucksvoll unterstützt hätten. Und so gäbe es noch viele andere Erinnerungen, die ich nicht unbedingt selbst miterlebt habe. Erinnert sei nur an das Betriebsverfassungsgesetz 52. Da waren es auch die Drucker, die in einem Zeitungsstreik wenigstens den Versuch gemacht haben, bei der Adenauer-Regierung damals bessere gesetzliche Voraussetzungen für eine Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten in den Betrieben durchzusetzen. Aber dass sie damals auch am fehlenden Konsens der Gewerkschaften untereinander erscheint. So, wir haben uns also konzentriert auf die Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und abhängig Beschäftigten. Ich muss hinzufügen, inzwischen auch vielen freiberuflich tätigen Kolleginnen und Kollegen. Und da will ich einige Erfahrungen einbringen, zur Diskussion stellen, weniger aus wissenschaftlicher Sicht, sondern so, wie ich es erlebt, empfunden habe und auch bewerten muss. Die IG Medien hat ganz unterschiedliche Mitgliedergruppen. Wir haben also Drucker und Setzer und Multimedia-Leute organisiert. Wir haben Kolleginnen und Kollegen in der sogenannten Papierverarbeitung, also dort, wo Verpackungsmaterialien bedruckt werden, organisiert. Bei uns sind aber auch Schriftsteller, etwa 600 hier in Nordrhein-Westfalen, die das nicht alle professionell machen, sondern zum Teil nebenberuflich schriftstellerisch tätig sind. Bei uns sind sehr viele Journalistinnen und Journalisten, bildende Künstler, darstellende Künstler, Musikschullehrer und Beschäftigte in öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten. Also eine recht bunte Mischung. Und die wiederum tauschen sich aus in sogenannten Fachgruppen, wo dann im Wesentlichen ihre fachspezifischen, ihre beruflichen Interessen zusammenkommen und wo man also Forderungen entwickelt oder betriebliche Vorgehensweisen bespricht und manches mehr. Erstaunlich ist vielleicht, dass die IG Medien in Deutschland und soweit ich weiß auch in Europa die einzige Gewerkschaft ist bislang, die Selbstständige organisiert. Also nicht nur freiberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten, sondern auch alle möglichen Leute, die in Medienbetrieben beschäftigt sind. Also ich nehme an, ihr wisst, eine Fernsehproduktion, da wird ein Auftrag angenommen und innerhalb von x Wochen wird ein Fernsehfilm gedreht oder ein Dokumentarfilm oder was auch immer. Und für diesen jeweiligen Auftrag werden dann Leute gesucht, die auch nur für diesen Auftrag und während dieses Auftrages beschäftigt sind. Anschließend müssen sie einen neuen Auftrag. So, und das sind wie gesagt nicht nur Journalistinnen und Journalisten, das sind auch Kameraleute, Tontechniker, Bühnenarbeiter, was es alles gibt, ist also in diesen sogenannten freien Wildbahn, wie wir das nennen, tätig. Die Anzahl der Beschäftigten dort, der befristet Beschäftigten, wächst kontinuierlich. Und die Anzahl der Mitglieder aus diesem Bereich wächst auch seit Jahren. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben wir einen Mitgliederzuwachs in diesem Bereich von 80%. Die IG Medien organisiert zurzeit in der Bundesrepublik etwa 22.000 Menschen, die freiberuflich im journalistischen oder im Medienbereich tätig sind. Und damit sind wir formal die größte Organisation für freiberuflich Tätige in Europa. Jetzt wird man natürlich fragen, was wollt ihr denn in den Gewerkschaften? Für die habt ihr da gar keine Tarifverträge. Deshalb kommen. Und da ist meine Bewertung, die kommen in erster Linie, um Beratungsmöglichkeiten zu nutzen, bis hin zum Rechtsschutz. Es ist ja bekannt, dass ein Gewerkschaftsmitglied bei einer Auseinandersetzung im Rahmen seiner Arbeitsbeziehungen kostenlose Vertretung bei dem zuständigen Gericht durch Fachleute erwarten kann. Und das ist also eine Leistung, die reizt wohl sehr viele freiberuflich Tätige, um überhaupt Gewerkschaftsmitglied zu werden. Und ich betone das deshalb, weil es in aller Regel keine politischen Gründe sind, die uns diese neuen Mitglieder zuführen, sondern die Erwartung, Dienstleistungen, die sie sonst in dieser kompetenten Form vielleicht nicht so leicht bekommen, in Anspruch nehmen zu können. Aber das ist nicht nur bei freiberuflich Tätigen so, sondern das ist in der Entwicklung der Gewerkschaften in den letzten Jahren auch zunehmend bei den Beschäftigten in den Betrieben so, dass die politische Arbeit zurückgestellt wird, aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Beispielhaft dazu will ich die Tarifverträge erwähnen. Tarifverträge enthalten Mindestnormen, die jeder tarifgebundene Arbeitgeber erfüllen muss und auf die jeder tarifgebundene Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat. Und diese Tarifverträge hatten in der Vergangenheit, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, eine starke Schutzfunktion. Aber diese Tarifverträge werden von unseren Gegnern, wie wir alle wissen, immer häufiger in Frage gestellt. Die Tarifflucht der Arbeitgeber ist ein wachsendes Thema. Die Arbeitgeber treten entweder aus dem Arbeitgeberverband aus und entziehen sich damit der kollektiven Bindung, oder aber sie missachten die Tarifverträge in der Anwendung, im Betrieb. Nun müsste man ja meinen, die Betroffenen sollte das so empören, dass man dagegen Widerstand organisiert. Aber in Verbindung mit der Tarifflucht steht bei sehr vielen Arbeitgebern auch in Verbindung die Drohung, wenn ihr diesem Sozialdumping nicht folgt, dann mache ich die Bude dicht, dann schließe ich die Abteilung und dann kommen Drohungen, die ja teilweise auch realisiert wurden, Outsourcing. Also bestimmte Produktionsteile werden ausgegliedert in solche Bereiche, wo dann keine Tarifbindung besteht. Und die meisten abhängig Beschäftigten machen das nach meiner Erfahrung mit, aus Angst um den drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes. Also die Anpassung an Unternehmerherrschaft in den Betrieben, die ist gewaltig gewachsen. Und die führt natürlich auch zu einem verschärften Konkurrenzkampf der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer untereinander. Dazu ein Beispiel, das tut in das Thema Kapitalismus. Ihr wisst vielleicht, dass es in größeren Unternehmen, in Konzernen, Praxis ist, dass eine gesetzte Kapitalrendite erzielt wird. Wir haben als Mediengewerkschaft natürlich viel zu tun mit dem Bertelsmann-Konzern, einem der größten Medienkonzerne in der Welt. Und da ist Priorität, jeder der über 600 kleinen, mittleren und größeren Betriebe in der Welt muss eine Kapitalrendite von 15% da anbringen. Wer darunter bleibt, erfährt von der Konzernleitung Auflagen. Naheliegend ist die Auflage, Arbeitskosten müssen gesenkt werden, damit wir die Kapitalrendite erreichen. Und die Betriebe, effizienter, die unter 10% Kapitalrendite liegen, sind aus der Sicht des Konzerns ein Sanierungsfall. Das heißt, da wird eine Frist gesetzt. Innerhalb der Frist muss die Kapitalrendite verbessert werden, ansonsten wird der Betrieb liquidiert. Das ist jetzt nicht alleine bei Bertelsmann so, nur da weiß ich es sehr konkret, weil ich mich über viele Jahre damit auch auseinandergesetzt habe. Das Teuflische an der Geschichte ist, dass auch dieses Prinzip von den meisten Beschäftigten verinnerlicht worden ist. Denn das System ist so raffiniert, dass durch Belegschaftsaktien, wir dürfen ein anderer, komme ich jetzt im Moment nicht drauf, die Beschäftigten am Erfolg beteiligt werden.
Optionen.
Nee. Komm nachher noch drauf. Also, am Ertrag, am Erfolg des Unternehmens sind diejenigen, die diese Betriebsaktien besitzen, die können auch nur von Beschäftigten erworben werden und auch nur unter Beschäftigten verkauft werden, also nicht nach draußen. Das ist nicht erlaubt, sind sie also am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Ein weiteres System, die scheinbare Mitarbeiterbeteiligung über sogenannte Mitarbeitergespräche. Man setzt sich in der Abteilung zusammen und überlegt, welche Investition ist notwendig. Was wäre sinnvoll, Produkt A zu kaufen, Produkt B zu kaufen, welche arbeitsorganisatorische Änderung ist sinnvoll, ist damit verbunden. Und es wird damit der Eindruck erweckt, dass die Betroffenen an der Unternehmensentscheidung beteiligt sind. Nur das ist überhaupt nicht der Fall. Dafür gibt es viele Belege, dass trotz Diskussionen und Vorschläge der Betroffenen die Konzernleitung dann ganz anders entschieden hat. Begründen das dann zwar auch und manch einer ist dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber irgendwo ist damit in Verbindung auch die Akzeptanz, dass diejenigen, die das Kapital besitzen, letztendlich die Entscheidung treffen, was gemacht wird. Wie das in allen anderen Fällen brutaler geschieht, das wissen wir alle, nicht? An den Entscheidungen, was produziert wird, wo produziert wird, wie produziert wird und auch an der Frage, warum überhaupt produziert wird, sind die Beschäftigten gänzlich ausgeschlossen. Trotz aller Sonntagsreden oder Erklärungen, den Versuch unternehmen, was anderes zu erzählen. Noch eine weitere Erfahrung als Beispiel aus einem der größten Unternehmen des Konzerns, die Firma Mondruck in Gütersloh, behauptet größter Offsetdrucker in Europa, sind etwa 3000 Menschen beschäftigt. Die lagen auch vor Jahren unter den 10% Kapitalrendite, also Sanierungsfall. Der Sanierungsfall sah so aus, dass die Geschäftsleitung von den Beschäftigten forderte, in jeder Woche 2 Stunden umsonst zu arbeiten. Also es galt die 35-Stunden-Woche und nun kam die Geschäftsleitung an und forderte jede Woche 37 zu arbeiten, 37 Stunden bei gleichem Geld. Und raviniert, wie solche Konzernherren sind, haben sie gesagt, wir wollen euch das nicht einfach abverlangen, sondern ihr müsst dem zustimmen. Das war das Perverse. Und dahinter stand dann die Drohung, wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir eine ganz bestimmte Auftragskette von Gütersloh nach Pößneck auslagern. Da haben wir auch eine Druckerei. Und die sind nicht ausgelastet. Und die Löhne sind da im Osten auch billiger als hier. Und die Arbeitsbedingungen sind nach unserer Kostenrechnung günstiger. Was glaubt ihr, was passiert ist mit dieser Drohung? Wenn ich das richtig im Kopf habe, 94,x% der Abstimmungsbeteiligten haben diesen 2 Stunden zugestimmt. Die arbeiten heute immer noch 37 Stunden, 2 Stunden umsonst, obwohl die Kapitalrendite deutlich über 10% gewachsen. Daneben wurden dann im Laufe der Zeit noch weitere Schweinereien abverlangt. Wenn das einmal geklappt hat und die Belegschaft ist gefügig, und dann kann man da eine ganze Menge mit machen. Die fatale Wirkung auf alle konkurrierenden Betriebe, die eine Offset-Rotationsmaschine da stehen haben und Aufträge brauchen, brauche ich hier sicher niemandem zu erklären. Denn die Unternehmer in den anderen Betrieben kamen mit gleichen Forderungen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und gegenüber diesem Riesen am Markt dann Ja, also dieses System, das ist wie gesagt nicht nur bei Bertelsmann. Wir haben heute gerade in der Druckindustrie als größtes Problem das ständige Verlangen von Konzernherren, Managern oder Geschäftsführern, die Arbeitszeit zu verlängern. Obwohl die Produktivität auch in der Druckindustrie in den letzten 10 Jahren gewaltig gestiegen ist, sodass Überkapazitäten entstehen mussten, trotz dieser Entwicklung verlangen die Unternehmer Arbeitszeitverlängerungen. So haben wir heute, ich habe keine Statistik darüber, aber sehr, sehr viele Betriebe, die wieder 37 Stunden, 38 Stunden, 40 Stunden arbeiten, dafür natürlich wesentlich weniger Menschen brauchen. Also das mit der Arbeitszeitflexibilisierung ist, so würde ich das vielleicht bewerten, eine höhere Stufe der Ausbeutung, dass man also unter auch schwierigeren Produktionsbedingungen, wir hatten ja Rationalisierungsmaßnahmen, arbeitsorganisatorische Veränderungen, die also Leistungssteigerungen bei jedem herausholen sollten, entsprechend gewirkt. Und von daher ist die Arbeitssituation nicht nur in der Druckindustrie, in vielen anderen Branchen auch geprägt dadurch, dass es erstens kaum noch unbefristete Einstellungen gibt. Es gibt in aller Regel nur, wenn überhaupt, befristete Einstellungen. Also vorübergehend für ganz bestimmte Aufträge zu erledigen oder Engpässe zu überwinden oder aber in Urlaubszeiten, wenn ausgedünnte Belegschaften dann noch geringere Kapazität bewältigen können, dass dann vorübergehend Leute eingestellt werden, Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also wir haben kaum eine Chance, Arbeitsverhältnisse unbefristet zu erreichen. Und der zweite Punkt ist, dass die tariflichen Normen immer mehr unterlaufen werden und dass leider die Belegschaften sich dieser Politik der Erpressung des Kapitals in sehr vielen Fällen anpassen. Ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, wie schaffen wir es, die Menschen mutiger zu machen, ihnen die Kraft zu geben, auch eine politische Perspektive zu geben, um aus dieser teuflischen Entwicklung herauszukommen. Es ist nicht alleine damit getan, festzustellen, dass die Gewerkschaften Mitglieder verlieren. Das hat sehr viele Gründe. Ist nicht der Grund entscheidend, wie immer wieder in den Medien behauptet wird, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden den Gewerkschaften aus Enttäuschung den Rücken kehren. Das mag sicherlich hier und da auch ein Grund sein. Aber dass wir nicht in der Lage sind, politischen Widerstand zu organisieren, das schwächt uns auf Dauer. Und da habe ich auch große Zweifel, ob diese Gewerkschaften eine Zukunft haben. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen genauer diskutieren. Ich will das jetzt hier so nicht alleine im Vortrag versuchen zu bewerten. Das wird einigen von euch sicher bekannt sein, ich bin jetzt diese Woche nochmal in Frankreich gewesen. Da gibt es ja neben den 5 Gewerkschaftsbünden, den etablierten Gewerkschaften, inzwischen seit Mitte der 90er Jahre eine Entwicklung, wo neue Gewerkschaften entstehen, die sich in einem losen Verbund zusammengefunden haben. SOLD, also Solidarität, Einheit, Demokratie. Es sind inzwischen schon deutlich über 20 Gewerkschaften in den unterschiedlichsten Bereichen, übrigens auch Journalisten, die sich da neu formieren. Da also sich herauslösen aus den alten Gewerkschaftsstrukturen. Ich kann das nicht bewerten, da fehlen mir die Detailkenntnisse zu. In einem Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen von der CGT wurde zum Beispiel behauptet, die wären zum Teil auch von den Gegnern gekauft. Das kann ich nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, dass es zum Teil Entwicklungen gibt, die auf großer Unzufriedenheit mit den bestehenden Gewerkschaftsorganisationen auch die Uneinigkeit im DGB ist bekannt. Die Tatsache, dass es dann wohl in wenigen Monaten die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft geben wird, ist ja auch dadurch zu erklären, dass die DGB-Gewerkschaft insgesamt bisher nicht bereit war, den DGB gemeinsam zu reformieren. Ideen gibt es ja genug, aber die großen Organisationen, insbesondere IG Metall, IG Chemie und IG Bau, wehren sich gegen eine solche Totaloperation, will ich mal sagen, weil dahinter natürlich auch erkennbar der Machtverlust steht, den Einzelgewerkschaften für sich reklamieren und in der Repräsentanz durch ihre Vorsitzenden dann auch artikulieren. Das Dilemma ist also groß, nicht nur, weil der Kapitalismus totalitäre Formen angenommen hat, sondern es liegt auch in der Schwäche der Gewerkschaften begründet. Ich will dazu noch ein Stichwort, einen Beleg liefern. Das ist die Beteiligung der Gewerkschaften am Bündnis für Arbeit. Die IG Medien ist zusammen mit der HBV, das sind die beiden einzigen Gewerkschaften, die in diesem Jahr auf ihren Kongressen den Austritt aus dem Bündnis für Arbeit gefordert haben. Der Titel ist ja raffinierterweise ein anderer, ne? Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. So, und jetzt muss man wissen, Beteiligte bei diesen Bündnisgesprächen sind genau genommen, formal genommen, nicht die Einzelgewerkschaften, sondern der DGB. Die IG Medien hat zum Beispiel in der Vertretung auf Bundesebene überhaupt niemanden bei den Bündnisgesprächen dabei. Wir können gar keinen delegieren, da sind nur die großen Gewerkschaften, Metall, ÖTV, Chemie, DAG. Das kann insofern auch entsprechend unserer Interessenlage gar nichts bringen, weil ich mit Gegnern keine Bündnisse schließen kann. Die Interessengegensätze, die sind klar, und die kann ich nicht dadurch aufheben, dass ich also gemeinsame Erklärungen zu irgendwelchen Vorgängen auslasse. Meine Erfahrung ist, das schwächt uns auch insofern, weil zumindest die aktiven Mitglieder im Grunde genommen Orientierung verlieren, sich abwenden, weil sie mit dieser Politik kein Fortkommen sehen und sich auch nicht identifizieren wollen. Meine Politikwissenschaftler haben ja gerade in jüngster Zeit dieses Politikmodell, was vor allen Dingen in Großbritannien jetzt auch der Regierung Schröder praktiziert wird, analysiert. Und ich würde mit meiner bescheidenen Erfahrung zustimmen, wenn da festgestellt wird, im Grunde genommen geht es im Bemühen um Konsens ja darum, Interessengegensätze scheinbar aufzuheben. Also es geht nicht mehr um Arbeit und Kapital, sondern es geht um die Wettbewerbsgemeinschaft Arbeit und Kapital. Beide müssen sich im Wettbewerb bemähren. Das kann man nicht gegeneinander, das kann man nur miteinander. Und diese Wettbewerbsgemeinschaft, auf die wir uns da einlassen und auch einbinden lassen, führt nach meiner Überzeugung zu einer totalen Unglaubwürdigkeit der Gewerkschaft. Das kann uns überhaupt nichts bringen. Deshalb sind wir in der IG Medien, genauso wie die HBV, der Überzeugung, wir müssen uns aus dieser feindlichen Übernahme, aus dieser Umklammerung so schnell wie möglich befreien und eine klare Orientierung, eine klare Positionierung, eine überzeugende politische Arbeit machen, um die Verhältnisse, in denen wir leben, in die Köpfe zu bringen, durch Information, durch Kommunikation. Ich habe da kein Patentrezept. Ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn mir einer nun mit einer konkreten Utopie versucht, die Alternative zu erklären. Weil ich kenne meine Kolleginnen und Kollegen und weiß, wie schwierig es ist, überhaupt in den Köpfen heute noch was zu bewegen. Denn die vielen trojanischen Pferde, die sie uns eingepflanzt haben, unsere Gegner, die machen das Nachdenken sehr schwer.
wir tun ja heute schon oder wir tun seit Jahren als abhängig Beschäftigte und auch oft als freiberuflich Tätige genau das, was wir eigentlich bekämpfen wollten. Und da müssen sich Gewerkschaften völlig verändern, wenn wir zu einer aktiven und wirkungsvollen Bekämpfung der totalitären kapitalistischen Verhältnisse kommen wollen. Wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, ich bin da eher sehr pessimistisch. Ich fürchte, wir sind da näher an der Barbarei als eine Alternative, die auf Richtung Abschaffung kapitalistischer Verhältnisse auslaufen. Ja, vielleicht mal so viel zum Einstieg. Ich hoffe, dass wir noch zu einer lebhaften Diskussion kommen. Vielen Dank.
Ja.
Natürlich mitbearbeitet werden.